Dimensionen.
Als die Konferenz eröffnet wurde, hatte ich Tränen in den Augen. Als Gründungsmitglied der ARCOM war es für mich sehr bewegend zu sehen, dass dieser kleine Verein, den wir vor 20 Jahren in einem Ghetto eines Arbeiterviertels von Rabat gegründet haben, eine solche Größe erreicht hat und so viele Menschen aus verschiedensten Ländern zusammenbringen konnte.
Mitteilungen aus Marokko von Alexander Beer. Teil 2: Migration ins Königreich.
Die große Beteiligung von Geflüchteten und Migrantinnen, von marokkanischen und internationalen Organisationen, zeigt die Wertschätzung und Anerkennung, die der ARCOM entgegengebracht wird. In den 20 Jahren ihres Bestehens hat die ARCOM eine beachtliche internationale Zusammenarbeit auf die Beine gebracht. Im Zentrum von all dem steht das Frauenhaus Baobab.
In Marokko sind tausende Flüchtende und Migranten blockiert, die aus Ländern südlich der Sahara kommend Europa erreichen wollen. Sie fliehen vor Krieg und Diktatur, ökonomischer Misere, familiären Zwängen oder Klimaveränderung. Die humanitäre Lage dieser Menschen ist seit vielen Jahren besorgniserregend. Vor 2 Jahrzehnten begann Emmanuel Mbolela, ein Schriftsteller aus der Demokratischen Republik Kongo, der aus politischen Gründen sein Land verlassen musste und sich in Marokko niederließ, eine Selbsthilfeorganisation für Geflüchtete aufzubauen, die ARCOM. 2025, an einem sonnig warmen Oktoberwochenende, feierte die Organisation ihr 20-jähriges Bestehen. Mehr als 300 Personen haben sich in einem schmucklosen Konferenzgebäude im Stadtteil Haït-Sinaï in Marokkos Hauptstadt Rabat eingefunden. Die Stimmung ist feierlich. Emmanuel Mbolela, ein Mann Mitte 50 mit klugen, wachen Augen, ist über den Erfolg der Konferenz sichtlich gerührt. Während des Gesprächs wechselt er aber rasch zu einem sachlichen, analytischen Ton. Man merkt, er ist ein Idealist und ein langjähriger, mit allen Wassern gewaschener Kämpfer für die Sache.
Aktuell ist zu beobachten, dass sich eine Reihe von bewaffneten Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent verschärfen. Der Sudan ist das aktuellste Beispiel. Ich möchte hier auch an die Lage im Ostkongo erinnern. Dort lodert der Krieg mit den östlichen Nachbarländern immer wieder auf. Die internationalen Begehrlichkeiten nach den Rohstoffen der Region tun ihr Übriges. Heute ist die Lage der Geflüchteten aus dem Sudan ganz besonders beunruhigend. Während es vor wenigen Jahren noch schwierig war, jemanden aus dem Sudan auf den Straßen von Rabat anzutreffen, sieht man das Elend dieser Menschen heute an jeder Straßenecke. Die Kriege im Ostkongo und im Sudan zählen zu den vergessenen Konflikten unserer Zeit. Wir müssen alles dafür tun, um das Töten dort zu beenden und den Flüchtenden aus diesen Ländern zu würdigen Lebensbedingungen zu verhelfen. Wir leisten unseren Beitrag, indem wir im Baobab sudanesische Migrantinnen beherbergen.
Die ARCOM, also die Association des Réfugiés et Communautés Migrantes, auf Deutsch die Vereinigung der Geflüchteten und Migrantischen Gemeinschaften, wurde 2005 in Rabat gegründet. Sie löste damit nicht nur eine Welle von weiteren ähnlichen Zusammenschlüssen in Marokko aus, sondern trug auch zur offiziellen Legalisierung der Sans-Papiers, also der papierlosen Migranten und Migrantinnen, in den Jahren 2013 und 2017 bei. Außerdem setzte sich die Organisation erfolgreich für die Aufnahme von Migrantenkindern in den öffentlichen Schulen des Landes ein. 10 Jahre später schufen die Mitglieder der ARCOM das Rasthaus Baobab, eine Notunterkunft für Migrantinnen und ihre Kinder. Das Schutzhaus für diese Frauen wurde aber nicht etwa mit Unterstützung der offiziellen Politik geschaffen. Im Gegenteil. Es wurde hart erkämpft und mit Spendengeldern finanziert. Wie dringend das Baobab auch heute noch gebraucht wird, zeigt sich bei meinem Besuch vor Ort. Unweit des Konferenzorts, im Stadtteil Hainada, hat die ARCOM eine Reihe von Wohnungen angemietet, in denen die Flüchtlingsfrauen leben. Von außen ist das Zentrum nicht als solches erkennbar, Kein Schild oder Banner legt Zeugnis von der Existenz dieser Schutzeinrichtung ab. Im Königreich Marokko arbeiten NGOs lieber diskret, vor allem wenn es um die Rechte von Einwanderern geht. Eine der Flüchtlingsfrauen erzählt mir ihre Geschichte.
Ich bin Tochter von Bauern und komme aus Birao, aus dem Norden der Zentralafrikanischen Republik. Ich habe mein Land im Jahr 2023 aufgrund des Krieges verlassen. Das Dorf, in dem ich lebte, wurde von Soldaten überfallen und geplündert. Mir wurde schlimme Gewalt angetan und ich musste Hals über Kopf meine drei Kinder und meine Eltern zurücklassen. Über Kamerun und Niger bin ich nach Algerien gekommen. Bei der Durchquerung der Sahara habe ich viel gelitten. Ich wurde mehrere Wochen lang in der algerischen Wüste festgehalten. Zum Glück kam ich frei und reiste über die Stadt Oujda, die im Osten Marokkos liegt, weiter nach Rabat. Als ich hier ankam, wurde ich krank. Bald darauf sagte man mir, dass ich durch die Gewalt, die ich beim Überfall der Soldaten in meinem Heimatdorf erlitten hatte, ein Kind erwarten würde. Zum Glück konnte ich meinen Frieden finden. Mein Kind wird ohne Vater aufwachsen, aber was bleibt mir anderes übrig, als mein Schicksal anzunehmen? Wir leben hier zusammen, verschiedene Frauen aus unterschiedlichen Ländern, in einer Gemeinschaft. Jede hat ihre Geschichte. Wir teilen das Essen und haben ein Dach über dem Kopf, das ist das Wichtigste. Die Mitarbeiterinnen der ARCOM helfen uns, als ob sie unsere Eltern wären.
Seit vielen Jahren ist Marokko ein Transitland. Jedes Jahr durchqueren zwischen 30.000 und 50.000 Menschen, hauptsächlich aus West- und Zentralafrika, das Land in der Hoffnung, die europäischen Küsten zu erreichen. Doch die europäische Migrationspolitik verschärft sich Jahr für Jahr. Die Menschen sind vor den Toren Europas blockiert und können nicht weiter. Die marokkanischen Behörden führen häufig Razzien durch, um Schutzsuchende abzuschieben. Frauen und Kinder, die auf der Flucht schon Schlimmes erlebt haben, sind auch in Marokko am schutzlosesten. Mittellos, diskriminiert und oftmals gezwungen, im Verborgenen zu leben. Das Baobab bietet Platz für 30 Migrantinnen und ihre Kinder. Sie können bis zu 3 Monate bleiben, im Fall von Schwangerschaften, Krankheiten und ähnlichen Notlagen auch länger. Im Baobab können sie an einem sicheren Ort durchatmen, Kräfte sammeln und sich neu orientieren. Das Rasthaus der ARCOM ist mehr als nur eine Notunterkunft. Es bietet den Frauen und Kindern medizinische Versorgung, soziale und rechtliche Hilfe und menschliche Unterstützung und Beratung. Außerdem finden hier Alphabetisierungskurse, Sprachtrainings, Nachhilfeunterricht und berufliche Fortbildungen statt. Ziel der ARCOM ist es, ein sicheres Umfeld für einen Neuanfang zu schaffen und ein Sprungbrett in Richtung Selbstständigkeit und Integration zu bieten. Die zugespitzte humanitäre Lage der Geflüchteten hänge auch mit der Politik Europas zusammen, wie Gründer Emmanuel Mbolela betont.
Der Anlass zur Gründung der ARCOM waren die traurigen Ereignisse von Ceuta und Melilla im Jahr 2005. Damals starben hunderte Menschen beim Versuch, die Grenzzäune der beiden spanischen Enklaven zu überwinden und Europa zu erreichen. Seit damals beobachte ich die Entwicklung der europäischen Migrationspolitik genau. Und leider muss ich feststellen, dass sich seither nichts grundlegend verändert hat. Die Mauern und Zäune werden immer höher gezogen und das Sterben im Mittelmeer und in der Wüste nimmt kein Ende.
Die Konferenz in Rabat bietet den Menschenrechtsorganisationen eine wichtige Gelegenheit, Erfahrungen zu teilen und Strategien zu entwickeln. Mit dabei sind Vertreter und Vertreterinnen von Organisationen aus Mali, Senegal, Burkina Faso, Togo, Kamerun und vielen anderen westafrikanischen Ländern. Auch die Beteiligung aus europäischen Ländern ist stark. Mit dabei sind auch Mitglieder der Initiative Alarm Phone Sahara, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen in der nigrischen und algerischen Wüste zu retten, die bei der Durchquerung der Sahara in Not geraten. Neben politischen Diskussionen spielt bei der Konferenz auch das Kulturprogramm eine zentrale Rolle. Es bietet den Teilnehmenden Raum für künstlerischen Ausdruck, kollektive Erinnerung und gemeinsames Feiern. Die Kinder der Geflüchteten führen Tänze auf. Marokkanische Jugendliche aus der Nachbarschaft präsentieren Performances. Frauen aus dem Rasthaus zeigen eigene Choreografien. Und ein von MigrantInnen selbst inszeniertes Theaterstück stellt die gefährliche Durchquerung der Sahara dar. Eine Erfahrung, die viele persönlich durchmachen mussten. Die Darstellung von Gewalt, Erschöpfung und Verlust löst bei vielen im Publikum starke Emotionen aus. Nicht wenigen steigen Tränen in die Augen. Die Theaterstücke machen den kollektiven Schmerz und die Solidarität greifbar. Das Kulturprogramm ist somit sowohl eine Feier des Lebens als auch ein Akt der Selbstbehauptung und der Würde. Um die Migrationsthematik in Marokko wissenschaftlich einzuordnen, spreche ich mit Manal Shadir vom Leibniz-Zentrum für den modernen Orient in Berlin. Sie ist in Tanger im Norden des Landes aufgewachsen, wo sie an der König Fahd Hochschule promovierte, bevor sie nach Deutschland auswanderte.
Marokko hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Wandel erlebt, indem es ein Land wurde, in dem sich viele subsaharische Migranten niedergelassen haben. Früher war Marokko einfach ein Transitort für Flüchtlinge. Im Jahr 2014 haben die marokkanischen Behörden dann eine neue Migrationspolitik eingeführt. Im Jahr 2016 gab es weitere gesetzliche Neuerungen. Dank dieser staatlichen Initiativen haben Tausende von Migranten Aufenthaltspapiere erhalten, was ihnen ermöglicht hat, die öffentliche Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, legal zu arbeiten und marokkanische Bildungseinrichtungen zu besuchen. Diese neue Realität hat dazu geführt, dass es in Marokko heute viel mehr Migranten aus Subsahara-Afrika gibt, vor allem in den großen Städten wie Casablanca. Gleichzeitig gibt es auch große Herausforderungen. Soziale Spannungen können sich verschärfen, wenn die Lebensbedingungen und die Integrationschancen nicht verbessert werden.
Der marokkanische Staat hat einiges in Sachen Legalisierung und Integration von Flüchtlingen unternommen. Das Elend vieler subsaharischer Migranten birgt aber nach wie vor sozialen Zündstoff. Denn vielen blieb die Legalisierung verwehrt. Sie leben völlig rechtlos und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Kritische Forscher sprechen davon, dass die Maghreb-Länder, also auch Marokko, sich von der Europäischen Union vor den Karren spannen lassen und für sie die schmutzige Arbeit erledigen, indem sie die unerwünschten Migranten von den Toren Europas fernhalten. Die Regierungen Nordafrikas seien somit der Chien de Garde, also der Wachhund der Europäischen Union. Manal Shadir vom Leibniz-Zentrum in Berlin widerspricht dieser Sicht der Dinge.
Nein, Marokko lässt sich nicht für die Interessen der Europäischen Union instrumentalisieren. Das zu behaupten, wäre unangemessen. Meiner Meinung nach besteht eine Partnerschaft auf Augenhöhe, von der beide Seiten profitieren. Die Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte von Flüchtlingen kommt der Europäischen Union genauso zu wie Marokko. Marokko hat sich dazu klar verpflichtet, aber das Land hat auch das Recht, seine strategischen Interessen zu verfolgen. Die Sicherheit im Land ist von größter Bedeutung und aus marokkanischer Sicht hat sie auch Vorrang vor der Sicherheit der Europäischen Union.
Die EU kann nicht neokolonial in die marokkanische Politik hineinregieren. Doch die Rede von der Achtung der Menschenrechte im Königreich wird von den Berichten vieler Migranten kontrastiert. Marokkanische NGOs wie die Association Marocaine des Droits Humains, also die marokkanische Menschenrechtsvereinigung, veröffentlichen regelmäßig Berichte über die Menschenrechtsverletzungen. Zur Arbeit der ARCOM gehört auch, Flüchtlinge dort aufzusuchen und zu unterstützen, wo sie Unterschlupf gefunden haben. Ich begleite Emmanuel Mbolela in den Stadtteil Takadum, der im Osten von Rabat liegt. Die Fassaden und die Straßenläden geben zu erkennen, dass die Menschen hier nicht viel zum Leben haben. In einer engen Gasse, in die kaum Licht dringt, steigen wir in den dritten Stock eines abgehausten und völlig desolaten Wohnhauses. Auf der Dachterrasse, mehr oder weniger im Freien, zwischen rohen Ziegeln und alten Matratzen und nur notdürftig mit einer Plastikplane abgedeckt, leben ein halbes Dutzend Männer aus Westafrika. Zwei von ihnen erzählen uns ihre Geschichte.
Was uns hier sehr zu schaffen macht, ist die Gewalt von Banditen und der Polizei. Es kann dir jederzeit passieren, dass sie dich festnehmen und einsperren. Damit du wieder freikommst, musst du ihnen 300 oder 400 Dirham bezahlen. Wir verdienen 100 Dirham pro Tag. Stell dir das vor, du kommst von der Arbeit nach Hause und dir passiert so etwas. Diese Zustände erschöpfen uns.
Die beiden Männer kommen aus der Region Gao in Mali. Zu 40, so berichten sie, durchquerten sie auf einem LKW die algerische Wüste. Sie wirken abgekämpft und müde. Zu allem Unglück ereignete sich in ihrer improvisierten Unterkunft vor einer Woche ein Unglück. Eine Gasflasche explodierte, eine der kahlen Ziegelwände ist pechschwarz. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die beiden Männer schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch, schleppen Bausand oder helfen bei Übersiedlungen. Auch sie berichten, dass es nach wie vor zu gewaltsamen Abschiebungen in die Wüste kommt.
Bei den Abschiebungen zwingt man die Menschen in Busse. Man schlägt sie oder misshandelt sie mit Elektroschockern. Dann schiebt sie die Polizei in den Süden ab, nach Agadir. Dort ist man gezwungen zu betteln, um nach Rabat zurückzukehren. Auf der Reise kann es passieren, dass sie dich erneut erwischen und abschieben.
Die Situation wird durch die Sportgroßereignisse, die Marokko ausrichtet, noch verschärft. Für den Afrika-Cup, der im vergangenen Winter stattfand, wurden gigantische Stadien gebaut. Und im Jahr 2030 ist Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal Gastgeberland für die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Dadurch fehlt Geld für die soziale Grundversorgung. Es kam zu brutalen Räumungen von Slums, in denen Geflüchtete hausten. Migrantinnen und Migranten werden zunehmend aus dem öffentlichen Raum vertrieben und festgenommen. Schätzungsweise 26.000 Migrantinnen und Migranten befinden sich aktuell in marokkanischen Gefängnissen. Viele nicht etwa aufgrund von strafrechtlichen Delikten, sondern schlicht aufgrund fehlender Papiere. Ein großes Problem ist auch, dass der marokkanische Staat die Ausweise, die das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR den Flüchtenden ausstellt, nicht akzeptiert. Die ARCOM bemüht sich deshalb auch um einen Dialog zwischen Vereinen, Behörden, Botschaften und internationalen Organisationen. Emmanuel Mbolela spannt den Bogen zu den aktuell stattfindenden Protesten junger Marokkanerinnen und Marokkaner, die unter dem Slogan Gen Z bekannt wurden. Ihre Probleme seien letztlich denen der subsaharischen Migranten ähnlich.
Wenn das marokkanische Königreich nicht auf die Forderungen der Jugend nach sozialer Gerechtigkeit eingeht, werden in Zukunft noch mehr junge Marokkaner auswandern. Und dies auf den gleichen gefährlichen und halsbrecherischen Routen wie die Menschen aus Subsahara-Afrika. Wie dramatisch die Situation ist, wurde während der Konferenz durch die berührenden Berichte von Familienangehörigen deutlich, deren Angehörige während der Überfahrt auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen sind.
Während der Konferenz der ARCOM ergreifen zwei Mütter der Angehörigenorganisation Bosafi aus dem Senegal sowie Angehörige von Vermissten aus Marokko das Wort. Unter Tränen erzählen sie vom Verlust ihrer Söhne, Brüder und Ehemänner und teilen ihren Schmerz. Im kollektiven Erinnern und Trauern tanken sie Kraft. Das Zusammentreffen in Rabat ist somit auch ein starkes Signal an die Politik des Königreichs. Die Jugend Marokkos, so die Teilnehmenden der Konferenz, leidet unter ähnlichen Problemen wie die Jugend seiner südlichen Nachbarn.
Die Gewalt gegen die MigrantInnen ist umso irritierender, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der marokkanischen Jugend lieber heute als morgen das Land in Richtung Europa verlassen würde. Der marokkanische Staat muss sich eingestehen, dass die Jugend des Landes letztendlich ähnlichen Herausforderungen gegenübersteht wie viele Menschen aus Subsahara-Afrika. Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Armut und fehlende Freiheitsrechte. Diese Unzufriedenheit kommt in Marokko aktuell bei den Protesten der Gen Z zum Ausdruck. Manifestation de la Generation Z.
Der Grundtenor bei den Betroffenen ist, wenn die Situation in unseren Heimatländern es zulässt und wenn wir dort in Würde leben können, dann kehren wir auch zurück. Doch damit das geschieht, wird nicht zuletzt die europäische Politik ihren Kurs ändern müssen. Landraub, aufgezwungene Freihandelsabkommen und die politische Unterstützung korrupter Monarchen und Autokraten ist vom Thema Migration nicht loszulösen. Und Emmanuel Mbolela spannt den Bogen zur Verschiebung der politischen Mehrheitsverhältnisse in vielen Ländern Europas und er spart nicht mit Kritik.
In fast allen EU-Mitgliedstaaten, in denen in den letzten Jahren Wahlen stattfanden, haben rechte und rechtsextreme Parteien dazugewonnen. Diese Parteien verfolgen keineswegs ein politisches Projekt, das das tägliche Leben der Menschen in Europa verbessern könnte. Im Gegenteil, sie suchen lediglich einen Sündenbock für die ökonomische und ökologische Krise und schieben die Schuld an allen gesellschaftlichen Missständen auf die Migration. Sobald diese Parteien die Macht übernehmen, üben sie in weiterer Folge Druck auf die Länder Nordafrikas aus, um sie in die Rolle der Grenzwächter der EU zu drängen.
Viele Menschen, mit denen ich während meines Aufenthalts in Marokko spreche, betonen den Zusammenhang zwischen der Rohstoffausbeutung Afrikas und der Misere in ihren Ländern. Sie wollen nicht akzeptieren, dass die Waren frei über den Planeten zirkulieren können, während sie nicht frei reisen dürfen. In seinem vielbeachteten Buch Mein Weg vom Kongo nach Europa, das im Wiener Mandelbaum Verlag erschien, geht Emmanuel Mbolela ausführlich auf die Problematik der Ressourcenausbeutung auf dem afrikanischen Kontinent ein. Sei es Coltan, Kupfer und Kobalt aus dem Kongo, Gold aus Mali, Kakao aus der Elfenbeinküste oder Erdöl aus Nigeria.
Jedes Jahr werden hunderte Millionen Euro für den sogenannten Grenzschutz bereitgestellt, während die Entwicklungshilfegelder gekürzt werden. Gerade in Zeiten der Klimakrise ist das dramatisch, denn die Anpassung an die Erderhitzung kostet Geld, das die afrikanischen Länder nicht haben. Gleichzeitig werden die natürlichen Ressourcen des Kontinents weiterhin geplündert. In den letzten beiden Jahrzehnten gehören dazu auch strategisch wichtige Rohstoffe, die Europa für die Digitalisierung und für die grüne Wende braucht.
Die menschenrechtliche Lage der Geflüchteten in Marokko bleibt also prekär. Positiv zu erwähnen ist, dass eine Konferenz wie die der ARCOM ungestört stattfinden kann. In anderen Ländern des Maghreb wäre dies wohl kaum möglich. Die Konferenz endet mit einem gemeinsamen, euphorisch gesungenen Geburtstagslied aus hunderten Kehlen. Man merkt, es war ein kraftvoller Anlass der Begegnung, Solidarität und Vernetzung. Solange die Menschen vor Krieg und Diktatur, ökonomischer Misere, familiären Zwängen oder Klimaveränderung fliehen und solange ihnen der Zutritt nach Europa verwehrt wird, solange wird es Schutzhäuser wie die der ARCOM brauchen, die ein Mindestmaß an menschlicher Würde und Sicherheit garantieren.
Mitteilungen aus Marokko von Alexander Beer. Teil 2: Migration ins Königreich. Gesprochen haben Elisabeth Kofler, Gabriel Schett und der Autor. Redaktion Armin Stadler.
Beide Teile können Sie auch als Podcast nachhören unter sound.orf.at und überall dort, wo es Podcasts gibt.